Guten Abend. Bin ich da? Da bin ich. Also da bin ich, aber da ist auch meine Stimme. Dann hört ihr mich auch, das ist schön. Ich bin ja so ein bisschen auf Social Media unterwegs. Also ich suchte halt so Insta-Reels und so. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht oder ob euch das überhaupt was sagt. Also soziale Medien, da kann man so Clips angucken oder Texte oder so. Und manchmal hat es auch gar keinen besonderen Sinn oder irgendwie jetzt einen Mehrwert. Also ganz oft hat es keinen Mehrwert, das vielleicht, ja. Aber manchmal ist es auch einfach faszinierend. Es gab auf den sozialen Medien vor einiger Zeit einen Trend. Und zwar gab es da so Videoschnipsel von so Booten oder Schiffen oder auch Ölplattformen in rauer, aufgewühlter See. Und dann so noch so ein bisschen Seemannsgesang, irgendwie Seemannslieder hinten dran. Das war ja schon beeindruckend. Oder das ist beeindruckend, wenn man dann sowas sieht. Also wenn ich mir vorstelle, da rauszufahren irgendwo in den Atlantik rein und dann diese Wellen, diese 15 Meter Brecher oder so, das ist schon ja, für mich hier im Schwarzwald faszinierend. Ja, was ist das nächstgrößere Gewässer hier? Der Tumlinger See vielleicht oder so, keine Ahnung, sowas vielleicht. Wenn man eine Stunde fährt, kommt man bis an Bodensee, aber so richtig irgendwie den Vergleich gibt es halt hier nicht. Und wenn man das dann schon sieht, das ist spannend. Wenn man aber ein bisschen recherchiert, was ich getan habe, scheint es wohl so zu sein, also Ahnung habe ich wenig, aber ich habe das gelesen, die größere Gefahr laut Seenotrettung ist jetzt nicht dieser Sturm, diese 15-Meter-Brecher, das kommt auch vor, das ist auch gefährlich, da gehen auch Boote unter, aber die große Gefahr ist, ja, wenn Leute dann so rausfahren auf ihrem Bootle und dann machst du da deinen Anker raus und legst dich dann in die Sonne oder springst ins Wasser oder angelst halt und passt nicht genau auf und dann treibst du ab. Da brauchst du noch nicht mal großen Sturm oder Wind oder irgendwas. Da ist halt eine Strömung unter Wasser, die siehst du gar nicht. Und dann macht es plötzlich einen Rums und dann bist du irgendwo aufgelaufen. Ja? Also das scheint wohl die größere Gefahr für Boote zu sein, wenn man so ein bisschen recherchiert. Und ich habe den Eindruck, dass das auch im Glauben so ist. Wir sehen das ja manchmal, wir hören das manchmal, lesen das. So in unserem Kontext auf jeden Fall diese Geschichten von Open Doors zum Beispiel oder auch von anderen Vereinigungen oder so, die das öffentlich machen, diese verfolgten Christen. Ja, das ist so der Sturm des Glaubens. Diese Menschen, die dann irgendwie in so Extremsituationen sind, Leute, deren Leben bedroht ist, deren Arbeitsstelle bedroht ist, deren familiäre Zusammenhänge bedroht sind, ja. Da denkt man manchmal, das ist Gefahr für den Glauben, oder? Wenn da so richtig ein Druck da ist, wenn Leid da ist, wenn existenzielle Bedrohung da ist, das sind die Stürme des Glaubens. Und dann stellen wir uns vor, also mir geht es zumindest so, was wäre, wenn ich an der Stelle wäre? Was ist, wenn das auch nach Deutschland kommt? Würde ich für Jesus einstehen? Ja, wenn es hinten hier die Polizei reinkommt und sagt, hier, jetzt blasen wir die Veranstaltung aber mal ab, ja, nehmen wir den Prediger mal mit, aber was wird man machen, oder? Und dann stellt man sich das so vor. Und das ist ja schon eine interessante Frage, aber ich glaube, die meisten Menschen in unserem Breitengraden, die verlieren ihren Glauben nicht in der Arena, sondern im Alltag. Das ist doch gar nicht unser Thema. Wir leben hier mitten im Schwarzwald. Hier gibt es die großen Stürme und die großen Brecher halt nicht. Hier gibt es keine großen Seen, nicht mal große Seen, ja, hier gibt es kein großes Meer, glaubenstechnisch jetzt. Wir verlieren unseren Glauben nicht durch Druck und Leid und existenzielle Bedrohung. Die meisten Menschen verlieren ihren Glauben eben im Alltag. Nicht durch eine Explosion, sondern durch Erosion. Nicht durch Verfolgung, sondern durch langsame Distanz. Ja, man kommt so ein bisschen seltener, man wird ein bisschen stiller, man betet ein bisschen weniger, man ist innerlich ein bisschen kälter und irgendwann merkt man, bin da abgedriftet. Ich bin gar nicht mehr da, wo ich eigentlich sein wollte. Der Hebräerbrief kennt genau diese Gefahr. Und er sagt uns eben diesen einfachen, klaren Satz, oder ich habe es so zusammengefasst, wer nicht festhält, driftet ab. Hebräerbrief, das ist halt so eine Geschichte, gell? Der Hebräerbrief, wenn ihr mal gelesen habt, Der Hebräerbrief ist jetzt nicht so ein lockerer Gemeindebrief. Es gibt so schöne Briefe, finde ich, die kannst du mal durchlesen. Sonntagnachmittag setzt dich hin, Galaterbrief, oder? Dann liest du ihn durch, 5 Kapitel, wunderbar, ermutigend, schön. Da hast du was zum Tun, den kannst du mal so zwischenrein oder auf einer längeren Zugfahrt oder so, da kannst du das so anhören oder reinziehen halt, lesen, wie auch immer. Oder der Philipperbrief oder der Epheserbrief. Das sind so schöne Briefe, finde ich. Ja? Aber der Hebräerbrief, ist halt so eine Schwarzbrotpredigt in Briefform. Ja? Wir kennen nicht mal den Autor. Ja? Der Autor sagt seinen Namen nicht. Die frühe Kirche hat überlegt, ob Paulus den Brief vielleicht geschrieben hat. Aber irgendwie passt der Stil nicht so ganz. Ja? Irgendwie Paulus schreibt eigentlich anders, in einem anderen Stil, andere Worte. Ja? Man kann das ja dann untersuchen, wissen tun wir es nicht, aber es passt nicht so richtig. Wir wissen auch nicht, an wen er geschrieben worden ist. An die Hebräer halt, also wahrscheinlich Judenchristen, irgendwo im Römischen Reich, in Israel oder vielleicht auch irgendwo anders. Was wir sicher wissen ist, der Verfasser kennt das Alte Testament sehr, sehr gut. Und die Leser offensichtlich auch. Ja? Also die kennen das Alte Testament. Ich lese nachher einen Teil vor und dann werdet ihr das merken. Lauter Anspielung aufs Alte Testament. Ja? Genau. Wie gesagt, im Empfänger wahrscheinlich Judenchristen. Und das ist eine spannende Sache. Das bringt sie auch in so eine Spannung rein. Die stehen nämlich auch unter Druck. Jetzt auch keine Verfolgung, jetzt nicht Arena oder so oder mit dem Tod bedroht, aber wahrscheinlich ein sozialer, ein religiöser, ein familiärer Druck, dem sie da ausgesetzt sind. Und für die war es natürlich jetzt verlockend, auch zurück ins Judentum einfach zu gehen. Das ist viel entspannter. Weniger Druck, weniger Konflikt, weniger Ausgrenzung, mehr Sicherheit. Also ein sehr attraktiver Gedanke. Und genau da liegt das Problem oder die Herausforderung. Der Hebräerbrief ist nicht an Menschen gerichtet, die Jesus offen ablehnen, sondern an Menschen, die müde geworden sind, die zögern, die nicht richtig wissen, wie es weitergeht, die innerlich auch Abstand genommen haben. Und vielleicht haben sie sich so etwas gedacht wie, Mensch, war es das wirklich wert mit diesem Jesus? Boah, will ich das wirklich weiter durchziehen? Ist Jesus auch genug? Vielleicht war das Alte ja doch sicherer, oder? Das Judentum, das Volk Gottes zu sein, ja? Und der ganze Brief kreist deshalb um eine einzige große Botschaft. Also wenn ihr den mal lest, 13 Kapitel, kann man auch mal durchlesen. Eine große Botschaft, Jesus ist größer. Jesus ist größer. Und zwar in 4 Abschnitten, so ganz grob. Jesus ist größer als die Engel, das ist Kapitel 1 und 2. Jesus ist größer als Mose. Kapitel 3, Jesus ist größer als das Priestertum Aarons, Kapitel 4 bis 7 und Jesus ist größer als die Opfer im Alten Bund, Kapitel 8 bis 10. Und hier in Kapitel 10 kommt jetzt so ein bisschen ein Wendepunkt. Der Autor hat jetzt theologisch dargelegt, dass Jesus größer ist. Ja, dass das Opfer von Jesus endgültig ist, dass es vollkommen ist, dass wir nicht mehr brauchen. Und jetzt kommt die praktische Konsequenz. Und da will ich mit euch einsteigen. Kapitel 10 ab Vers 19. Und wenn der Jones mir weiterklickt, vielen Dank. Da schreibt er, also ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, bringt gerne eure eigenen Bibeln mit. Ich mache ja immer Werbung dafür, bringt Bibeln mit. Ich sehe einzelne Bibeln, falls ihr ein Handy habt, könnt ihr gerne auch euer Handy rausnehmen, euer Tablet, irgendwas. Zur Not habe ich es hier an der Leinwand. Genau, Kapitel 10, Vers 19. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn eröffnet durch sein Blut und durch seinen Körper hat er uns sozusagen den Vorhang im Tempel hindurch einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Ja, also ihr seht hier schon die ganzen Anspielungen zum Alten Testament. Der Tempel zum Beispiel, der Vorhang, der im Tempel das Heiligste von dem Profanen trennt. Ja, keiner darf weiter als in den Tempel, also als zum Vorhang kommen. Der Vorhang, der zerrissen ist mit dem Tod von Jesus, ja, lesen wir in den Evangelien. Als Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang zerreißt. Ein Riesendrum, du brauchst irgendwie 10 Pferde, um den aufzuziehen, ein fettes Teil. Ja. Und jetzt ist der Zugang zu Gott frei, ja, zu diesem Bereich im Tempel, wo Gott lebt, wo Gott ganz präsent ist. Ja. Egal, da könnte man jetzt noch viel sagen zum Alten Testament, aber das wollen wir nicht im Detail auslegen. Wir haben auch einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir uns Gott mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht nähern. Unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt und so unser Gewissen entlastet und der Leib mit reinem Wasser gewaschen. Und noch mehr Anspielungen aufs Alte Testament. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass. Er hält, was er zugesagt hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Und jetzt shiftet so ein bisschen der Ton im Text. Denn wenn wir vorsätzlich weiter sündigen, nachdem uns Gott die Wahrheit hat erkennen lassen, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alle Gottesverächter verschlingen wird. Schon wenn jemand das Gesetz des Mose absichtlich übertrat, gab es keine Barmherzigkeit. Er musste auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin sterben. Was meint ihr denn, um wie viel schlimmer muss der bestraft werden, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes entweiht, das ihn doch geheiligt hat und der den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nie erkannt hätte? Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache gehört mir, ich werde vergelten. Und auch, der Herr wird sein Volk richten. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals seid ihr standhaft geblieben, obwohl ihr so viel ertragen musstet. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten. Und als man euch den Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Es ist ja nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, hat Gott gesagt. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Und wenn er sich abwendet, habe ich keinen Gefallen an ihm. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Schon schwerer Text. Ich gehe mit uns Schritt für Schritt durch den Text durch. Ich kann nicht alles rausholen aus dem Text heute. Alles geht nicht, ist zu lang, ist zu viel drin. Aber wir schauen uns ein paar Punkte an. Wir gehen Schritt für Schritt durch. Der Vers 19 fängt an, da fängt der Schreiber an, uns zu zeigen, Mensch, Christus hat alles vollbracht. Also darum geht es ja schon in diesen ganzen 10 Kapiteln. Jesus hat alles vollbracht, er ist das vollkommene Opfer. Der Zugang zu Gott ist jetzt frei. Der Tempelvorhang ist zerrissen. Wir können vor Gott treten. Und zwar nicht irgendwie vor Gott treten, sondern es ist ein neuer Weg zu Gott, ein ungehinderter Zugang. Und wir können mit aufrichtigem Herzen und voller Vertrauen und Zuversicht uns Gott nähern. Es ist eine ganz positive Botschaft, weil wir Jesus als Hohepriester haben. Ja? Und wenn euch das mal so ein bisschen interessiert, dieser Zusammenhang, dann lest euch mal da das Alte Testament mit den Stellen vom Hohenpriester durch und dann gerne Hebräer. Was habe ich vorher gesagt? Naja, auf jeden Fall halt diese Kapitel, die sich mit dem Hohepriester auseinandersetzen. Ah ja, 4-7. Die Kapitel 4-7. Der Hohepriester darf einmal im Jahr auf das Allerheiligste gehen. Und dann versprengt er da ein bisschen Blut und guckt ein bisschen rum und hat so ein Seil um seinen Fuß gebunden, falls ihn da drin der Schlag trifft. Das darf ja keiner dort rein. Und wenn der da jetzt einen Herzinfarkt kriegt, dann kann man ihn immerhin noch rausziehen. Ja? Also so läuft die Sache ab. Und dann schafft der Hohepriester hoffentlich da irgendwie Versöhnung für das ganze Volk Israel. Und jetzt ist Jesus da und in Jesus haben wir wirklich ultimative Vergebung. Das muss nicht jedes Jahr wieder passieren. Das ist einmal da am Kreuz, es ist passiert. Jesus ist gestorben, Jesus war das perfekte Opfer und das können wir annehmen. Und jetzt können wir mit Gott wirklich in Verbindung treten. Also weil Christus das alles vollbracht hat, weil der Zugang zu Gott offen ist, weil wir in Jesus einen Hohepriester haben, darum. So, und jetzt geht's weiter. Deshalb kommen jetzt 3 Aufforderungen, ja, oder 3 Punkte, die er aufzählt. Deshalb, sagt er, wollen wir uns ihm mit aufrichtigem Herzen und voller Vertrauen und voller Zuversicht nähern. Wir dürfen jetzt einfach zu Gott kommen, wie wir sind. Zweitens, deshalb wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Punkt 2. Punkt 3, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Okay, wir sehen also hier in diesem Abschnitt, wenn ich das so vorlese, wenn ich so anfange, das auszulegen, eines ganz klar. Das müssen wir ganz am Anfang festhalten. Christentum ist kein Zuschauerglaube. Christsein ist nie passiv. Ich glaube, diese Vorstellung hat sich halt in unseren Breitengraden irgendwie ausgebreitet. Ah ja, ich kann ja Christ sein. Das steht ja in meinem Ausweis drin. Ich bin halt Christ. Ja, bin so auf die Welt gekommen und bin irgendwie getauft worden und deshalb steht es jetzt da in meinem Ausweisdokument drin und dann ist man Christ, evangelisch, katholisch, keine Ahnung. Man ist halt irgendwas. Vielleicht bin ich auch Moslem, vielleicht bin ich auch Atheist, keine Ahnung. Man ist halt irgendwas. So wie ich vor bin, das ist man halt. So nah woran. Da kann ich nichts dafür. Aber so ist es hier gar nicht. Das ist was Aktives. Christsein ist immer aktiv. Es ist eine bewusste Bewegung. Früher haben sich die Christen nicht Christen genannt, sondern sie haben sich oder wurden Nachfolger des Weges genannt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Jesus ist der Weg und diesem Weg folgen wir nach. Und das ist was Aktives. Die Jünger sind damals wirklich Jesus hinterhergelaufen. Ja? Und dann, als Jesus wieder beim Vater war, ging dieser Weg aber weiter. Ja, es ist nicht so, okay, jetzt ist Jesus weg, jetzt setzen wir uns hin und warten, bis er wiederkommt. Nee, da passiert irgendwas. Ja, das müssen wir zuerst mal festhalten. Und dann in der Mitte dieser drei Aufforderungen, Vers 23 steht, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen festhalten an dieser Hoffnung, dass Jesus, dass das Reich dieses Opfer, diese Hoffnung, dass in Jesus wirklich Erlösung geschehen ist, daran wollen wir festhalten. Und was halten wir fest? An der Hoffnung. Wir halten nicht fest irgendwie an irgendwas. Und festhalten, das könnte ja auch irgendwie missverständlich sein. Ja? Es gibt ja so ein Festhalten, das irgendwie locker ist. Ja? Ich halte irgendwas fest, so Händchen halten mäßig. Aber hier steht ein Wort im Urtext, das bedeutet wörtlich etwas mit Kraft umklammern. Ja, wenn wir nochmal dieses Bild vom Anfang nehmen, ja, von den Seefahrern, ja, und da spült es einen über Bord oder so und er hält sich noch mit letzter Kraft irgendwo fest an so einem Tau oder an seinem Kumpel, ja, der wird über Bord gespült und dann die zwei halten sich fest. Ja, das machst du nicht nur so lose, ein bisschen, sondern mit ganzer Kraft. Mit ganzer Kraft halten wir daran fest. Wir lösen uns nicht, nicht locker lassen. Und warum sagt er das? Weil das Gegenteil real ist. Die Erfahrung zeigt, das Gegenteil ist real, oder? Man kann auch loslassen. Und oft geschieht es halt nicht abrupt, nicht öffentlich, nicht spektakulär, oder? Dass einer jetzt hier aufsteht und rausrennt und sagt, jetzt mit diesem Jesus will ich aber nichts mehr zu tun haben. Die Predigt hat es mir endgültig gezeigt. Ja, das passiert eher selten. Mein Erfahrungswert. Aber dass innerlich Menschen sich immer weiter vom Glauben distanzieren, das kommt vor. Wer nicht festhält, driftet ab. Wir halten fest an dieser Hoffnung. Sonst driften wir ab. Und woran jetzt nochmal genau? An der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Ja, da steht nicht, wir halten fest an der guten Stimmung. Ja, gute Laune, ja, Jesus-Stimmung irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht immer in Jesus-Stimmung. Ja, also hier vorne auf der Bühne und so irgendwie, da bist du ja dran, hast dich vorbereitet und dann bin ich schon begeistert vom Text. Aber komm mal morgens bei mir vorbei, um 6:30 hat mich heute Morgen der Paul geweckt. Ah, da war ich nicht in Jesus-Stimmung, bitteschön. Boah, 7:30 habe ich meinen ersten Kaffee gehabt, dann ging es einigermaßen. Versteht ihr, wie ich meine? Wir halten nicht an der Stimmung fest. Wir halten nicht an der Phase geistlicher Begeisterung fest. Das ist auch gut, alles recht und nett. Ich kann mich noch erinnern, als Teenager, ja, dann ist man aufs TMT gefahren. Ach, warst du da wieder motiviert für den Glauben? Ja, da warst 3 Tage TMT und dann, yes, Jesus. Und dann kam so der Alltag wieder und dann hast du überlebt bis in Herbst dran und dann war wieder, weiß ich nicht, UPC oder irgend sowas, keine Ahnung. Also jedes Vierteljahr ist ja so ein Event. Ja. Man könnte ja auch sagen, hier bei uns in der Gemeinde, jeden Monat ist Go In oder so, ja, und dann tanke ich da wieder auf und dann überlebe ich 3 Predigten bis zum nächsten Go. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, wir halten also nicht an so Stimmungen fest, sondern an einer objektiven Wahrheit, an die wir glauben, an der wir vertrauen. Jesus Christus ist genug. Sein Opfer ist ausreichend. Sein Werk ist vollbracht. Daran halten wir fest. Und festhalten, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ja, jetzt betone ich das so stark, festhalten heißt nicht sich mehr anstrengen, versteht ihr? Sondern ich klammer mich bewusster an das, was Jesus für mich getan hat. Jesus hat alles getan und ich halte daran fest. Warum können wir das tun? Das sagt uns der Hebräerbrief auch, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Also unsere Standhaftigkeit beginnt nicht mit unserer Kraft, sondern sie beginnt immer mit Gottes Treue. Ja, wenn wir nochmal das Bild nehmen, da geht einer über Bord und der andere hält ihn gerade noch so fest. Der eine auf dem Boot, das ist Jesus, der hält fest. Der ist da. Der lässt nicht los, der ist treu. Und dann kann ich auch festhalten. Ja, und wenn man da so im eiskalten Nordatlantikwasser ist, irgendwann gehen die Kräfte aus. Ja, natürlich, du hast auch mal Zweifel. Wir straucheln auch mal, wir fallen auch mal, wir überlegen auch mal, ist das alles richtig, ist das alles wahr, das ist normal. Und wir dürfen uns trotzdem darauf verlassen, Jesus hält fest. Und genau da liegt die Spannung. Wenn Gott treu ist, warum braucht es denn überhaupt noch die Aufforderung? Wenn Gott treu ist, dann hält doch Jesus fest, oder? Das ist doch nur Jesus. Ja, aber wenn du über Bord gehst, glaub mir, dann hältst du den anderen fest. Das brauchen wir dir noch nicht mal sagen. Ja? Nur merken wir manchmal vielleicht den Sturm nicht so richtig. Gottes Treue ersetzt nicht unsere Verantwortung, sondern sie begründet unsere Verantwortung. Und dann kommt ein weiterer entscheidender Punkt. Dieses Festhalten, das geschieht nicht in einem luftleeren Raum. Dieses Festhalten an Jesus. Der nächste Lastunsatz heißt, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Das heißt, Gemeinschaft, Gemeinde, ist nie ein Zusatzprogramm. Ja, man könnte sagen, ich lebe halt mein Glaube. Jesus und ich, ja, das ist mir die Hauptsache. Jesus und ich, das ist super, das ist der erste Schritt. Aber dann geht es halt weiter. Gemeinde ist genauso wichtig oder ist fast genauso wichtig. Ja? Sie ist Teil dieser Strategie Gottes, damit wir festhalten können. Gott hat sich das überlegt, wie können wir denn festhalten? Naja, indem wir zusammen unterwegs sind. Das ist schon meine Feststellung und eine Frage, die mich im Moment beschäftigt. Ja, Gottesdienstbesuch lässt nach. Ich bin vor 7 Jahren hierher gekommen, der durchschnittliche Gottesdienstbesuch lässt nach. Also zumindest ein Schopfloch. In Hirschweiler ist das anders, erstaunlicherweise. Und die anderen Orte sind wieder eine andere Geschichte. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es schon oft irgendwie so ist, wenn es eine Gelegenheit gibt, den Gottesdienst ausfallen zu lassen, dass man das dann auch gerne nimmt. Ein bisschen provokante Aussage, gell? Aber letzte Woche war die Aussendung von Sebi und Beth in Hirschweiler. Da war hier kein Gottesdienst. Da waren so 10 Leute ungefähr in Hirschweiler. Und vielleicht waren ja alle woanders, ja? Und ich hoffe das. Und vielleicht seid ihr irgendwo anders im Gottesdienst gewesen, habt euch was anderes reingezogen. Wisst ihr, meine Familie war auch nicht da. Die waren auch in Freiburg, ja? Man hat ja immer mal was. Aber meine These ist schon, hätten wir hier einen Gottesdienst gemacht, wären nicht nur 10 Leute da gewesen. Und das löst halt mir die Frage aus, wenn Gottesdienst sowas ist, wo ich sage, oh, jetzt bin ich dankbar, wenn ich sonntags mal nicht hin muss, was machen wir dann falsch? Und das ist meine Aufforderung oder meine Einladung an euch auch. Aus meiner Sicht, ja, ich sage das jetzt ohne Abstimmung mit dem Leitungskreis, aber aus meiner Sicht können wir ablauftechnisch und organisatorisch alles ändern. Klar, wir sind eine Gemeinde, wir müssen uns abstimmen, ja. Aber wir können alles anders machen. Wir können die Musik anders machen. Wir können die Predigt kürzer. Ja, okay, ich gebe mir Mühe, ja. Können wir kürzer machen. Den Ablauf können wir anders machen, ja. Aber es muss doch schon so eine Sache sein, wo ich mich eigentlich danach sehe und sage, boah, sonntags, da tanke ich auf. Das ist nicht so was, was mir zur Last wird. Und wie gesagt, das ist immer auch so ein Ding, klar. Ich gehe auch mal woanders hin oder höre mir was anderes an oder so. Woanders hingehen ist meistens zeitlich nicht möglich. Aber ich finde es gut, ja, wenn man auch mal andere Gemeinden besucht, wenn man auch mal woanders ist, um den Horizont zu weiten. Aber es ist ja schon eine Frage, wie lang geht es? Ne? Also wenn ich jetzt mal woanders bin, ist das was anderes, als wenn ich dauerhaft woanders bin. Ich mache mal ein anderes Beispiel, um das ein bisschen deutlich zu machen. Ich habe ja mal in Stuttgart gelebt vor einigen Jahren. Und als ich in Stuttgart gelebt habe, habe ich da auch noch Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Und da war immer viel Stress und ich habe einen Ausgleich gebraucht. Und dann bin ich laufen gegangen. Und es war am Anfang war es ja furchtbar. Ja, ich bin ja kaum da den Berg hochgekommen. Ich habe in Stuttgart-Ost gewohnt und zur Waldebene Ost war es halt so den Buckel hoch. Aber dann habe ich mich angestrengt und es ist jeden Tag ein bisschen besser geworden. Und irgendwann, so nach 2 Jahren, war ich so ein bisschen fit und war sehr motiviert. Und habe ich mich angemeldet für einen Halbmarathon, Stuttgart-Halbmarathon 2018 oder so, 17, 16, irgend sowas. Und ich habe den geschafft. Ich bin ins Ziel gekommen. War keine gute Zeit, ja, aber ich habe es geschafft, vor dieses Abschlussauto, ja, über die Ziellinie fährt, das Kehrauto, das dann alle noch einsammelt. Also ich habe es geschafft und da war ich mega stolz. Aber ab da bin ich immer weniger gelaufen. Und immer weniger. Und irgendwann bin ich nach Schopfloch gelaufen und hier gibt es noch mehr Berge. Und dann bin ich noch weniger gelaufen. Und jetzt laufe ich gar nicht mehr, ja. Vielleicht sieht man mir das an, ja. Ich habe ganz wenig Stress, ich fühle mich total wohl, deswegen laufe ich nicht mehr. Und ich könnte jetzt nicht mehr sagen, dass ich ein Läufer bin, oder? Damals hätte ich sagen können, ja, ich jogge schon regelmäßig, ich bin Läufer, ja. Immerhin bin ich einen Halbmarathon gelaufen und jetzt nimmer. Aber wo war der Punkt? Wo war der Punkt, dass ich kein Läufer mehr war? Und jetzt bin ich schon an dem Punkt, ja, bin ich jetzt laufen, meine Knie würden es nicht lang mitmachen. Versteht ihr, wie ich meine? Und so ist es doch im Glaubensleben auch. Also irgendwann muss ich mich doch fragen, gehöre ich noch zu dieser Gemeinschaft dazu? Bin ich noch dabei? Einerseits bei der Gemeinschaft, aber andererseits auch beim Glaubensleben. Und ich glaube, Isolation beschleunigt diesen Drift. Das ist auch noch so ein Punkt. Wir brauchen die Gemeinschaft. Ja, den Drift weg von Jesus, den Drift weg von der Gemeinde. Wenn ich in einer Laufgruppe gewesen wäre und dann hier in Schopfloch gleich wieder in eine Laufgruppe gegangen wäre, da fragst du dich schon mal. Da sagst du, hey, kommst du wieder, bist am Start, komm, jetzt Montag laufen wir wieder oder so, ja. Und wenn ich alleine unterwegs bin, geht es viel schneller. Und in der Gemeinde ist es nicht so, weil Gemeinde perfekt ist. Also so toll unsere Gemeinde hier ist. Ich genieße es ja sehr, hier in der Gemeinde zu sein. Ich werbe ja sehr für diese Gemeinde. Das ist die beste Gemeinde der Welt, aber perfekt ist sie auch nicht. Ja, perfekt ist keine Gemeinde. Du wirst nie eine Gemeinde finden, die perfekt ist. Das ist auch gar nicht der Sinn von Gemeinde. Gemeinde sind schwache Menschen. Als schwache Menschen kommen wir zusammen. Wir sind alle schwach. Wir driften alle weg. Und wir halten uns zusammen. Versteht ihr? Dafür ist Gemeinde da. Und mal ist der eine ein bisschen stärker, mal der andere. Und vielleicht ist es dauerhaft auch unterschiedlich. Ja? Wir sind geistlich schwache Menschen und wir müssen uns gegenseitig festhalten. Und bis hierher ist alles auch sehr ermutigend, finde ich. Ja? Also ja, so deutlich die Warnung auch ist. Aber es geht um den Zugang zu Gott. Wir haben den treuen Hohepriester. Wir sollen festhalten, wir sollen einander ermutigen. Und dann kommt ein Abschnitt im Text, ich lese nur mal 2 Verse nochmal vor. Da heißt es, denn wenn wir vorsätzlich weiter sündigen, nachdem uns Gott die Wahrheit hat erkennen lassen, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alle Gottesverächter verschlingen wird. Es ist schon drastisch. Es klingt hart und fast verstörend. Und ich glaube, wir dürfen diesen Ton hier nicht abschwächen. Ja, auch das ist Bibel, auch das ist Neues Testament. Aber wir müssen ihn richtig verstehen. Ja? Also es geht ja nicht darum, das habe ich vorher schon gesagt, es geht nicht darum, um den Christen, der kämpft. Der Kampf ist real, der Zweifel ist da. Es geht nicht darum, wenn du zweifelst. Das gibt es und das darf auch sein. Jesus hat den Thomas trotzdem lieb gehabt. Ja? Er hat gesagt, komm her, hier darfst du in die Wunde fassen und so, fass das an. Und ja, Jesus hat da Verständnis dafür. Also es geht nicht um Zweifel, es geht nicht um Kampf, es geht auch nicht um Straucheln und wieder aufstehen. Wir alle sind Sünder. Wir alle straucheln, wir alle fallen hin und stehen dann wieder auf und lassen uns von Jesus vergeben. Das Opfer ist doch gebracht. Darum geht es nicht, sondern es spricht hier der Hebräerbrief von einem bewussten, von einem andauernden sich abwenden. Ja, historisch gesehen, ich habe vorher gesagt, Judenchristen, wenn die zurückgegangen wären ins alte Opfersystem, wenn die gesagt hätten, jetzt opfern wir wieder im Tempel, oder? Ha, mit Jesus, ob das Opfer reicht, wir bringen wieder unsere Opfer da. Es, als würden sie so leben, als wäre das Opfer von Christus nicht ausreichend. Ja, dass sie sich wieder an die Gebote, also an die Speisegebote zum Beispiel halten. oder die Festtage oder sonst irgend sowas, ja? Und als würden sie sich davon was erhoffen, als würden sie sich wissentlich von Christus distanzieren. Und wie gesagt, es geht nicht um Schwäche, sondern es geht um den bewussten Richtungswechsel. Und hier wird klar, Driften ist gefährlich, weil es letztlich halt nicht neutral bleibt. Also was mit Distanz beginnt, das kann, das muss nicht, aber es kann in bewusste Abkehr enden. Und das ist ja meine Beobachtung oder meine Frage auch, die ich am 1. Januar, ich weiß nicht, manche von euch waren vielleicht da, bei so einem Impuls am 1. Januar, dass ich da auch gesagt habe, dass ich sage, ich nehme das wahr, auch in meiner persönlichen Umgebung, es gibt da Menschen, die kommen vom Glauben weg oder sind vom Glauben weg. Menschen, die Jahre und Jahrzehnte lang engagiert dabei waren, die voll mit am Start waren, die überzeugt waren, was ist da los? Und was die von Jesus wegbringt, ist nicht Angriff, ist nicht Verfolgung, ist nicht Christenverfolgung oder so, das ist nicht unser Thema, ist nicht Jobverlust, Gefängnis, Tod, sondern es sind andere Dinge. Da ist Streit, manchmal Streit die Ursache oder Konflikt in der Gemeinde, ja? Und dass man sagt, boah, irgendwie kann ich mit den Leuten nicht mehr. Manchmal ist es auch eine Nachlässigkeit, dass man immer weniger sich mit Glauben auseinandersetzt. Und ich habe das schon mal gesagt und ich hoffe, dass es wirklich nicht falsch verstanden wird. Ich kann damit leben, wenn Menschen eine Gemeinde wechseln, auch hier. Ich kann damit leben, ich finde das nicht gut, weil meistens gibt es eine Ursache und wir sollten uns damit auseinandersetzen, wenn es Kränkungen sind, wenn es Streit ist, ja, dass wir Versöhnung leben, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir das aus der Welt schaffen, ja, wenn es Abläufe sind oder Strukturen sind, dass wir anfangen daran zu arbeiten, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Also ich werbe jetzt nicht dafür, dass ihr unsere Gemeinde verlasst, aber ich kann damit leben, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe halt in eine andere Gemeinde, da taugt es mir mehr. Was weiß ich, wir haben hier jetzt keine Orgel zum Beispiel. Vielleicht sagst du, boah, Orgelmusik, das ist meins, ja. Und das möchte ich jeden Sonntag, wisst ihr, versteht ihr, wie ich meine? Und dann kann man gucken, ja. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Wie gesagt, nicht zu tief, nicht so viel reininterpretieren. Weil mir geht es eher darum, um diese Menschen, die einfach abdriften. Die sagen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, ich gehe auch nirgends anders mehr hin. Wo eine Jesus-Beziehung auch verloren geht, vor allem dann, wenn äußere Umstände zerbrechen. Also wenn äußere Umstände dazu führen, dass meine Jesus-Beziehung zerbricht. Ich verlasse die Gemeinde und damit verlasse ich auch meinen Glauben an Jesus. Was läuft da falsch und warum ist das so? Und deshalb ist es wichtig für uns, ist es wichtig für euch, ist es wichtig für mich, zu wissen, was macht denn meinen Glauben im Innersten eigentlich aus? Was hält mich bei Jesus? Unabhängig von der Gemeinde. Wenn die Gemeinde hier morgen die Türen zumacht und mich alle blöd finden, aus irgendeinem Grund, was hält mich trotzdem bei Jesus? Was hält mich fest? Wer ist Jesus für mich? Warum glaube ich eigentlich an ihn? Denn der Hebräerbrief sagt ganz klar, es ist möglich, die Wahrheit zu kennen, Teil der Gemeinschaft zu sein und sich dennoch wieder zu lösen. Und das müssen wir ernst nehmen. Und für uns als Gemeinde ist auch wichtig, zu überlegen, naja, Glaube und Gemeinde sind oft eng verknüpft. Das ist kaum auseinander zu dividieren für viele von uns. Und deshalb ist es nicht egal, wenn Leute nicht mehr kommen. Es ist nicht egal, wenn Menschen abdriften und nachlässig werden, auch im Besuch der Veranstaltungen. Hier steht ja Versammlungen, da steht ja nicht nur Gottesdienst, hier kann auch ein Hauskreis oder sonst irgendwelche Veranstaltungen sein. Und es ist nicht egal, wenn da Streit und Zerbruch und mangelnde Vergebungsbereitschaft sind. Das ist gefährlich. Das müssen wir uns als Gemeinde auch bewusst sein. Der Hebräerbrief geht weiter, wir steigen ein, Kapitel 10, Vers 32. Nach diesen ernsten Warnungen, da wechselt nochmal der Thron ein bisschen. Ja, da sagt der Autor nicht, boah, und jetzt zweifle ich an euch und wie schlimm ist denn alles, sondern er sagt, denkt doch mal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Ja, denkt doch mal zurück. Und er erinnert sie dran, hey, ihr habt Leiden ertragen. Ihr seid öffentlich verspottet worden. Ihr habt die Gefangenen mit den Gefangenen zusammengehalten. Ihr habt sogar den Verlust eures Besitzes angenommen. Das heißt, das Problem war nie die fehlende Überzeugung. Das Problem dieser Hebräer war die mangelnde Ausdauer. Irgendwann wirst du mürbe, irgendwann wirst du müde, irgendwann hast du keine Kraft mehr. Die Überzeugung war da. Ja, und jetzt aber im Ausdauersprint geht irgendwann die Puste aus. Ja? Halbmarathon, irgendwann Kilometer 17, da hast du keine Lust mehr. Also ich habe keine Lust mehr gehabt. Ja? Und genau das ist ja heute mein Punkt. Also es geht nicht um fehlenden Glauben, nicht um offene Rebellion oder sowas, sondern um Müdigkeit. Und der Hebräerbrief sagt an der Stelle, schau zurück. Ihr wart doch schon so standhaft. Gott hat euch doch schon getragen. Ihr habt doch schon bewiesen, dass euer Glaube echt ist und dass es euch ernst ist. Und das ist schon so eine Frage, schaut doch mal zurück, auch an euch. Schaut doch mal zurück in euer Leben. Was hat euch eigentlich zu diesem Leben mit Jesus gebracht? Ich finde es immer super interessant im Gespräch mit Leuten, ja, wenn mir das Menschen erzählen, warum sind sie eigentlich Christ geworden? Und vielleicht sitzt du heute da und musst es erst mal wieder überlegen. Nimm das mit heim. Warum bist du Christ? Was ist passiert, dass du heute hier sitzt? Könntest du deinen Abend auch anders irgendwie verbringen, als jetzt hier zu sitzen und so eine ewig lange Predigt hier reinzuziehen? Ja, manchmal sagen dann, Jesus hat mich gerettet, oder? Jesus hat mich gerettet. Ja, vor was denn? Ha, vor der Schuld. Ich habe für mich ans Kreuz gegangen. Ha, was für Schuld? Was hast du gemacht? Schon umgebracht. Oder was ist passiert? Ja. Ist es noch so, dass wir Jesus lieben? Von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von ganzem Verstand? Und warum ist das so? Oder warum ist es vielleicht nicht so? Nimm die Frage einfach mal mit. Und diese Fragen, das ist ja kein Vorwurf, sondern das ist ja so ein bisschen eine Diagnose, so ein bisschen ein Feststellen, eine Herausforderung. Hey, wie war es denn für euch? Und dann kommt der Schreiber hier zu dem Ergebnis, was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Das ist sein Ergebnis. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Ja? Wie gesagt, nicht neue Programme, neue Impulse, neue Begeisterung. Standhaftigkeit. Standhaftigkeit heißt Treue. Treue im Kleinen. Treue im Gewöhnlichen, Treue im Alltag. Treue dann, wenn es nicht spektakulär ist. Treue, wenn man halt sonntags doch lieber irgendwie, ja, weiß ich nicht, halt den Tag irgendwie anders verbringen wird. Und zu sagen, hey, ich komme, wenn es mir irgendwie reinpasst, bin ich da. Jeden Sonntag, jeden Montag oder Mittwoch oder wann auch immer euer Hauskreis ist oder euer Jugendkreis oder sonst irgendwas. Und dann kommt dieses starke Zitat aus dem Habakuk, Vers 38, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, diese Treue, aus Glauben werden wir leben. Es geht nicht um Emotionen, um Atmosphäre, um Events, sondern um Glauben, um Treue, um Festhalten. Ganz fest umklammern wir diese Hoffnung, die wir haben. Und dann endet dieser Abschnitt im Hebräerbrief mit einem Identitätssatz, Vers 39. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Das soll keinen Druck machen, sondern das ist ein Zuspruch. Er sagt, das seid doch gar nicht ihr. Ja, irgendwie ist man da vielleicht so im Drift. Aber er sagt, das seid doch gar nicht ihr. Ihr gehört doch zu denen, die glauben. Ihr seid doch die, die festhalten. Ihr seid doch die, die durchhalten. Weil wer nicht festhält, driftet ab. Aber wer festhält, wird getragen. Und vielleicht sitzt du heute hier und merkst, boah, ich bin jetzt nicht vom Glauben abgefallen, ja? Sonst wäre ich ja heute gar nicht mehr hier. Aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich mal war. Ich bin irgendwo, wo ich nicht sein wollte. Ja, ich bete irgendwie weniger. Ich kämpfe weniger. Ich komme unregelmäßiger. Ich bin innerlich distanzierter. Es ist alles noch keine Abkehr, aber es ist ein Drift. Der Drift ist gefährlich. Der Hebräerbrief ruft uns heute nicht zur Panik, ja, sondern zu einer Entscheidung. Lasst uns festhalten. Und festhalten heißt bewusst die Nähe zu Gott suchen. Bewusst am Bekenntnis bleiben. Bewusst Teil der Gemeinschaft zu sein. Gemeinde, Gemeinschaft, diese Dinge, die wir hier treiben, das ist nicht ein religiöses Zusatzprogramm. Das ist nicht nur happy clappy und damit irgendwie die Leute uns sehen oder so. Es ist Gottes Schutzmechanismus gegen das Wegdriften. Und wenn wir unsere Versammlungen, unsere Veranstaltungen verlassen, verlieren wir nicht nur einen Termin. Wir verlieren Ermutigung und wir verlieren Korrektur und wir verlieren Stabilität. Und irgendwann verlieren wir vielleicht mehr. Wer nicht festhält, der driftet nämlich ab. Aber heute ist kein Tag des Driftens. Heute ist ein Tag des Festhaltens. Und vielleicht bedeutet das für dich, ja, wieder bewusster beten, verbindlicher kommen, ein klärendes Gespräch suchen, Versöhnung suchen, eine Enttäuschung vielleicht zu klären, die zwischen dir und jemand anders steht oder zwischen dir und Jesus steht. Der Hebräerbrief endet nicht mit Angst, er endet mit Identität. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Amen.